Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Schön, dass ihr hier seid. Ich möchte ein Geständnis machen. Ich persönlich, ich bin überzeugter Kommunist. Es gibt Länder, da würde man sich dieses Wort als Schimpfwort an den Kopf werfen. Und es gab Zeiten, da wäre man in dem einen oder anderen Land allein für die Aussage, dass man Kommunist ist, ins Gefängnis geworfen worden oder zumindest von der Polizei ein wenig genauer befragt worden. Wenn ich also völlig kontextlos in den Raum stelle, dass ich eigentlich ein überzeugter Kommunist bin, dann sorgt das manchmal für Verwirrung bei anderen Menschen. Hat doch der Kommunismus in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht unbedingt gute Erinnerungen bei den Menschen hinterlassen. Für viele steht das Wort Kommunismus für die Schrecken und Entbehrungen der Deutschen Demokratischen Republik. Oder das Wort Kommunismus steht für Autokratien, Diktaturen oder Scheindemokratien dieser Welt, wo Menschen im Namen des Kommunismus als Gegenentwurf zum bösen Westen ausgebeutet und unterdrückt werden. Und natürlich war der Kommunismus gerade im Kalten Krieg das Feindbild, welches unsere schöne westliche Lebensweise zu zerstören trachtet. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann hat all das, was ich gerade aufgezählt habe, was Menschen sich so unter Kommunismus vorstellen, auch recht wenig mit Kommunismus zu tun. Wenn ich mich meinen Träumen einer kommunistischen Gesellschaft hingebe, dann bin ich eher bei den Träumen des Franzosen François-Noël Babeuf. Das ist noch eine Generation Denker vor Karl Marx. Ein Traum von einer Utopie, in der alle Menschen wahrlich gleich sind. Keine Klassen, keine Stände, keine gesellschaftlichen Unterschiede mehr. Alle Ressourcen dieser Erde fair, gerecht und nach Bedarf miteinander geteilt. Probleme werden kollektiv als Gemeinschaft angegangen. Jeder tut das, was er am besten kann, für das Wohl der gesamten Gemeinschaft und bekommt im Gegenzug von der Gemeinschaft das, was er zum Leben braucht. Miteinander statt gegeneinander. Das Beste für alle suchen, statt das Beste für mich und meinen Geldbeutel zu suchen. Weil ich aber schlecht in Französisch bin, habe ich mich dann doch noch von leichter verständlichen Beispielen überzeugen lassen. Denn tatsächlich hat auch, wenn er als der erste Kommunist gilt, auch ein François-Noël Babeuf den Kommunismus nicht erfunden. Den Kommunismus gibt es schon viel länger. Es gibt dann noch den sogenannten Urkommunismus. Den finden wir beispielsweise, wenn wir bis in die Steinzeit zurückgehen und uns steinzeitliche Stammesgesellschaften anschauen, wo es noch keinen Kapitalismus gab, sondern jeder einfach das getan hat, was er gut konnte, und dann hat der Stamm irgendwie überlebt. Neben dem Urkommunismus gibt es noch eine andere Abwandlung, den sogenannten Liebeskommunismus. Und dafür, für diesen sogenannten Liebeskommunismus, gibt es ein recht prominentes Beispiel, von dem ich mir fast sicher bin, dass ihr es alle kennt. Eine von Liebe geprägte Gesellschaft vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem. Die christliche Urgemeinde. Und über die christliche Urgemeinde möchte ich ein paar Verse aus der Apostelgeschichte mit euch teilen. Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Na sowas. Die erste christliche Gemeinde war eine Kommune. Jeder gibt all seinen Besitz für die Gemeinde und im Gegenzug sorgt die Gemeinde für all ihre Mitglieder. Aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass dieses Konzept in seiner Gänze nicht dauerhaft funktioniert hat. Leider. Das hatte ganz verschiedene Gründe, die wohl weniger im Konzept an sich, sondern vielmehr als an der Umsetzung und der Erwartung lagen. So sind die ersten Christen schlichtweg zu Beginn davon ausgegangen, dass Jesu Wiederkehr nur einige wenige Wochen auf sich warten lässt. Als die ersten wenigen Wochen vorbei waren, war man davon ausgegangen, dass Jesu Wiederkehr nur einige wenige Monate auf sich warten lässt. Und als die rum waren, ist man davon ausgegangen, dass Jesu Wiederkehr nur einige wenige Jahre auf sich warten lässt. Keiner der ersten Urchristen hätte damit gerechnet, dass wir über 2000 Jahre auf Jesu Wiederkehr warten müssen und noch immer nicht fertig sind mit dem Warten. Und wenn man jetzt natürlich davon ausgeht, dass die Ressourcen nur eine sehr begrenzte Zeit reichen müssen, dann plant man ein wenig anders. Und dann nimmt man sich mehr Zeit für Gebet und Gottesdienst als für Arbeit. Und da geht halt niemand mehr arbeiten und bringt neues Gut in die Gemeinde hinein. Deswegen lesen wir ja dann, dass Paulus auf Kollektenreise gegangen ist, weil die Urchristen in Jerusalem alle nur noch gebetet haben und nicht mehr gearbeitet haben. So funktioniert eine Kommune auf Dauer nicht. Aber das macht in meinen Augen das grundsätzliche Konzept eines von Liebe geprägten Kommunismus nicht zu etwas Schlechtem. Es haperte ja am Ende nur an der Umsetzung. Mir ist durchaus bewusst, dass, so spannend ich dieses Experiment auch fände, das nochmal auszuprobieren, so eine Kommune als Gemeinde, bin ich mir sicher, dass das in heutigen Gemeinden und in der heutigen Gesellschaft noch ein wenig schwerer umzusetzen wäre. Aber wenn wir eine eindeutige Mehrheit in der Gemeindeversammlung dafür kriegen, dann können wir ja drüber reden. Aber am Ende ist der Kommunismus, so wie ich ihn mir vorstelle, so wie die Urgemeinde ihn sich vorgestellt hat und auch wie die französischen frühen Denker sich das vorgestellt haben, halt doch eine Utopie. Eine Vision einer perfekten Zukunft, wie wir sie vielleicht erst im Reich Gottes vollendet sehen werden. Was aber ja nicht bedeutet, dass wir uns nicht doch auch jetzt schon das eine oder andere abschauen können. Das Gute behaltet und das andere verwerfen wir. Denn der Kern der Jerusalemer Urgemeinde, der Urkommune, war ja nicht einmal zwingend die Güterteilung. Das war zumindest in meinen Augen nicht das Wichtigste, was sie geteilt haben. Viel wichtiger war in meinen Augen das andere, was sie geteilt haben, nämlich ihren Glauben und ihr Leben. Der Text beschreibt, wie die ersten Christen täglich beieinander waren. Nicht nur das Abendmahl haben sie miteinander gefeiert, sondern auch sonst all ihre Mahlzeiten miteinander eingenommen, miteinander gelebt, wahrscheinlich sogar miteinander gearbeitet, miteinander gebetet, miteinander Gott gelobt, sich über die Lehren Jesu ausgetauscht. 7 Tage die Woche. Ein Wort stört mich in der Beschreibung der Urgemeinde immer ein wenig, wenn ich sie im Deutschen lese. Es ist das Wort Gemeinschaft. Sie hatten Gemeinschaft. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was stört mich an dem Wort Gemeinschaft? Es ist die Belanglosigkeit des Wortes Gemeinschaft. Gemeinschaft hat man auch am Stammtisch, in der Eckkneipe, bei einem Meter Kölsch. Gemeinschaft hat man auch beim Schützenverein. Und streng genommen, von der Wortbedeutung des Wortes Gemeinschaft her, hat man auch Gemeinschaft bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre von Rheinmetall. Und ich gönne all diesen Menschen ihre Gemeinschaft. Von der christlichen Urgemeinde erwarte ich aber ein kleines bisschen mehr. Das Spannende an der Sache ist, da steckt auch mehr drin. Wir müssen es nur sehen lernen. Das Problem ist in diesem Fall eines der Übersetzung. Vielleicht kennt ihr das, dass die Griechen drei verschiedene Worte für Liebe haben, die im Deutschen alle mit Liebe übersetzt werden. Ähnliches Problem an dieser Stelle. Das griechische Wort, das wir an dieser Stelle verwendet finden, ist das Wort Koinonia. Ich verspreche euch, ich referiere selten über griechische Worte, aber Koinonia ist wichtig. Koinonia wird laut Wörterbuch, genau wie Luther das an dieser Stelle getan hat und jene, die nach ihm kamen, völlig richtig mit Gemeinschaft übersetzt. Das ist sprachlich korrekt. Die griechische Sprache meint mit dem Wort aber eine besondere Form der Gemeinschaft. Ein Zusammenschluss von Menschen, die etwas verbindet, was über den Stammtisch in der Eckkneipe hinausgeht. Eine Gemeinschaft, die geprägt ist durch Teilhabe. Teilhabe am Stiftungsgrund der Gemeinschaft, der im Fall der christlichen Gemeinde Jesus Christus ist. Aber nicht nur Teilhabe an diesem Stiftungsgrund, denn das wäre ja bei den Aktionären von Rheinmetall auch so. Der Stiftungsgrund ist die Aktiengesellschaft und sie haben Gemeinschaft wegen dieser Aktiengesellschaft. Bis zu diesem Punkt wäre auch die Aktionärsversammlung von Rheinmetall noch Koinonia. Aber Koinonia geht über diesen Punkt hinaus. Teilhabe an dem, was die Gemeinschaft stiftet, Jesus Christus, aber darüber hinaus auch Teilhabe aneinander. Der Grundgedanke für die christliche Urgemeinde, der dahinter liegt, ist, durch Jesus Christus haben wir ein Leben über den Tod hinaus. Dieses Leben, das Jesus Christus uns über den Tod hinaus erkauft hat, teilen wir miteinander. Das heißt, wir haben eh schon ein geteiltes Leben, nämlich das geteilte Leben, das Jesus Christus uns erkauft hat. Und aus diesem Grund sollten wir noch ein wenig enger miteinander verbunden sein. Die Teilhabe an Jesus Christus, die bekommen wir durch Gnade. Dadurch, dass wir in seine Gemeinde getauft wurden. Wie aber prägt sich der andere Teil aus, die Teilhabe aneinander? Wie prägt sich Koinonia innerhalb der Gemeinde aus? Und die beste Formulierung, die ich in diesem Fall jemals gehört habe, ich glaube, es war Jürg Neb vom Dienstbereich Mission, das Leben teilen. Koinonia bedeutet, das Leben zu teilen. Nicht nur die Gemeinschaft, sondern das Leben miteinander zu teilen. Die Jerusalemer Christen waren nicht einfach nur beisammen. Sie teilten ihre Leben miteinander. Das geht im Normalfall weit über die Gemeinschaft des Schützenvereins hinaus. Öffnet eine neue Ebene der Gemeinschaft. Ganz praktisch zeigt sich das für mich immer in der Frage, wie oft ich eigentlich meine Geschwister in der Gemeinde sehe. Und wie viel ich eigentlich über ihr Leben weiß. Für die Urgemeinde war das aufgrund ihrer kommunenartigen Lebensweise jeden Tag. Die haben sich jeden Tag gesehen und wahrscheinlich wussten sie dadurch alles übereinander. Auch Dinge, die man vielleicht gar nicht so gern übereinander wissen will. Und über die Jahrhunderte wurde das immer schwächer. Da hat sich das irgendwann so weit abgeschwächt, dass die Menschen nicht mal mehr sagen können, wie der Mann in der anderen Kirchenbank heißt. Aber das ist ja auch eigentlich nicht wichtig, weil man kommt ja eh nur an Weihnachten und Ostern in die Kirche.
So weit hatte sich das irgendwann abgeschwächt. Dann kam Johann Gerhard Onken, gründete die Deutschen Baptisten und hat gesagt, wir machen jetzt alles anders. Und wenn man sich die frühen Zeugnisse unserer Freikirche anschaut, dann hat das mit dem Gegenentwurf zur etablierten Kirche auch am Anfang geklappt. Tägliche Treffen in der Gemeinde, jeden Sonntag Gemeindeversammlung. Dann hat sich die Welt weiter gedreht und wie der Prediger so schön sagt, gibt es nichts Neues unter der Sonne. Und so habe ich es zumindest in meiner Heimatgemeinde, in meiner Anfangszeit als frisch getaufter Christ erlebt, wie wir es eigentlich nicht haben wollen. Bei der Taufe war die Freude in der Gemeinde noch groß, dass man jetzt ein neues Gemeindeglied hat. Alle waren sehr herzlich. Ja, zwei Sonntage später war die Freude und die Herzlichkeit dann irgendwie schon wieder ein wenig entschwunden. Man sah sich, wenn das Leben es gerade zuließ, am Sonntag. Man schüttelte sich die Hand. Man kannte sich immerhin noch mit Namen. Aber nach dem Kirchencafé war der Rest der Gemeinde dann auch schnell wieder für 6,5 Tage vergessen. Und irgendwie dachte ich mir damals, wenn das die hochgelobte Gemeinschaft in der Gemeinde ist, dann will ich ganz ehrlich sein, das ist mir zu wenig. Und dann war ich erstmal ein wenig enttäuscht. Das hat sich irgendwann geändert. Auch ich habe irgendwann meine Koinonia in der Gemeinde gefunden. Das war, als wir das Problem hatten, dass unsere Gemeindeleitung die Jugendgruppe nicht mehr ganz so wichtig war und die gesagt haben, ihr schafft das doch schon in Selbstverwaltung, wir müssen euch keinen Mitarbeiter dahinstellen, ihr schafft das. Dann sind wir damals hingegangen und haben festgestellt, okay, wir haben irgendwie noch 4 Leute, die zur Jugendgruppe kommen. Es war so der harte Kern, keiner hat mehr Lust. Wir rufen mal die anderen 5 Wuppertaler Gemeinden an und fragen die, wie es denen mit ihren Jugendgruppen geht. Und Überraschung, denen ging es genauso. Und irgendwann haben wir entschieden, lass doch einfach gemeinsame Sache machen. Hatten wir eine Jugendgruppe. Die Jugend Wuppertal nannten wir uns damals. Noch weit über das Jugendalter hinaus. Wir haben irgendwann den Zeitpunkt verpasst, um uns in junge Erwachsene auf Wuppertal umzubenennen. Aber das war eine wunderbare Gruppe. Über die Gemeinden hinaus so von Teilhabe geprägt. Das war kein loser Zusammenschluss von Menschen mehr, die lediglich einen gemeinsamen Glauben teilen. Irgendwann war ich so eng mit diesen Menschen verbunden, dass was in ihrem Leben passierte, mich getroffen hat, als wäre es in meinem Leben passiert. Mein Leben drehte sich um diese Gruppe. Mein Leben folgte dem Pfad dieser Gruppe. Diese Gruppe ist auch im Wesentlichen schuld daran, dass ich heute hier stehe. Und im Großen und Ganzen habe ich meine gesamte Freizeit mit dieser Gruppe von Menschen verbracht. Egal, was ich machen wollte, für mich war irgendwann völlig selbstverständlich, dass die erste Anlaufstelle, wenn ich jemanden für eine gemeinsame Unternehmung gesucht habe, in dieser Gruppe war. Kino, Jugendgruppe. Urlaub, Jugendgruppe. Spaziergang mache ich nicht. Aber Kegeln, Jugendgruppe. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich aufgehört habe, mich so sehr auf mein Leben als Individuum zu konzentrieren und die geteilten Leben der gesamten Gruppe in alle Planungen und Überlegungen mit einzubeziehen. Leben teilen. Nicht nur mein Leben leben, das Leben meiner Geschwister aktiv mitleben. Und sie an meinem Leben teilhaben lassen. Gemeinde geht über Mitgliederlisten und auch den Sonntagsgottesdienst hinaus. Man muss ja nicht direkt eine Kommune gründen, auch wenn ich dafür offen wäre. Wir müssen auch nicht die absolute Gütergemeinschaft anstreben.
Aber die Gemeinde ist halt auch kein Schützenverein. Und so ist es erstrebenswert, wenn nicht sogar notwendig, dass, wenn wir schon nicht all unsere Güter kommunistisch miteinander teilen, wir zumindest unser Leben und unseren Glauben kommunistisch miteinander teilen. Und so wird die Gemeinde zu einer Frage der Einstellung. Die Gemeinde ist kein Ort. Die Gemeinde ist etwas, was in den Herzen der Menschen fest stattfindet. Eine Einstellung, in denen mich das Leben meiner Geschwister genauso sehr angeht wie mein eigenes. Eine Einstellung, in der der Glauben meiner Geschwister ebenso sehr mein Glauben ist und meiner ihrer. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir in der Teilhabe am Leib Christi, in der Teilhabe an der Auferstehung ohnehin schon ein geteiltes Leben in Jesus Christus haben. Amen.